Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu ungewohnter Zeit bei Postgame, powered by Big. Heute Survival of the Fittest. Wir schauen drauf, wer das Finale gewinnen wird. Und erstmal haben wir natürlich wie immer Robert am Start. Grüß dich, Robert.
Servus in die Runde.
Und wir haben, deswegen sagt er auch Servus in die Runde, einen vierfachen deutschen Meister mal wieder als Experten mit dabei. Dennis Wucherer hat sich Zeit genommen. Vielen Dank, Dennis. Hi, grüß dich.
Hallo, Grüße aus Würzburg.
Dennis, erzähl, du warst viermal deutscher Meister. Wie fühlt sich ein Profi vor so einer bevorstehenden Finalserie?
Ja, normalerweise voller Vorfreude, ne, und voller Energie, und dafür machen wir das alles und dafür haben wir uns monatelang gequält, haben wir trainiert und jetzt wollen wir quasi den besten Ball spielen, den du spielen kannst, den du auch spielen musst. Das ist uns damals sehr regelmäßig mit Leverkusen, unter anderem auch gegen Alba Berlin, regelmäßig im Finale gelungen. Die Vorzeichen jetzt sind, glaube ich, ganz andere. Aber wie gesagt, andere Zeiten, andere Saison. Dieses Jahr ist vieles anders, so auch eben die Playoffs, so auch die Ausgangslage jetzt vor diesem Finale.
Ja, du sprichst es natürlich an, worüber wir noch auf jeden Fall eingehen werden, worauf wir noch auf jeden Fall eingehen werden, auf die Müdigkeit, die natürlich schon lange eingesetzt hat und in den Finals nochmal einen Ticken schlimmer wird. Glaubst du, dass die Profis auch Respekt haben vor der Serie jetzt, gerade vor dem Hintergrund der Müdigkeit?
Ich glaube schon, auch wenn man die Zitate, die wir dann vielleicht auch gleich nochmal durchgehen, von Djedovic oder Nick Giffey, auch Trinchieri, Baldi, Hoeneß, das klingt erstmal nicht gut. A, weil es einfach eine verdammt lange Saison war, weil man im November erst angefangen hat mit diesem Pokalturnier, was man vorher, diesen Testballon, den man da gestartet hat, vorher spät angefangen, dadurch komprimiert, lang gespielt, jetzt in den Viertelfinals, Halbfinals für die Zuschauer natürlich wunderbar, jeden Tag Basketball im Fernsehen. Ich hatte mich richtig drauf gefreut, aber im Halbfinale war eben auch schon zu sehen, dass ich würde sagen, außer Ludwigsburg, die haben so gespielt, wie sie immer spielen, das ist hart verteidigen und vorne Pick and Roll und 1 gegen 1 und Offensiv-Rebound, aber weder Ulm noch Bayern München noch Alba Berlin haben jetzt in den Halbfinals so gespielt, wie sie es eigentlich über Monate gezeigt haben. Weder jetzt Alba Berlin noch Bayern München spielt den Basketball, den sie vor Wochen in der Euroleague noch gespielt haben. Sie sind nicht da, wo sie sein müssten, um ein Finale zu spielen. Aber das gilt eben für beide. Und tatsächlich glaube ich, dass der Respekt groß ist vor dieser 2-2-1-Nummer mit Doubleheadern, also Spiele an aufeinanderfolgenden Tagen. Das sind sie absolut nicht gewohnt. Und beide Mannschaften haben schon, glaube ich, 80 Spiele plus in den Knochen. Das wird nicht einfach, weder für die Spieler noch für die Zuschauer.
Robert, ich hatte das am 17. Mai, ich habe extra nochmal geguckt, schon mal getwittert, ich glaube, es war der 17. Mai, auf jeden Fall als erster, weil es in der Pressekonferenz der MHP-Riesen, wo ja auch der Liga-Präsident Alexander Reil der Vorsitzende ist, da kam das erstmals zur Sprache, dass die Finals back-to-back gespielt werden. Da kam irgendwie gar keine Resonanz, also da hat sich noch keiner drüber aufgeregt. Jetzt ist das ein bisschen anders. Wie hast du die ganze Thematik wahrgenommen?
Ja, ich glaube, dass es einfach so eine Sache ist, dieses Back-to-Back. Wenn du sagst Mitte Mai, dann klingt das noch so weit weg. Ja, dann spielen wir Back-to-Back, das geht dann schon. Und jetzt merkt man langsam, auch wenn man sich die Qualität der Spiele angeschaut hat, die Spieler gehen auf dem Zahnfleisch. Die Bayern haben jetzt, ich habe es vorher nochmal ausgerechnet, 86 Spieler bisher gespielt in der Saison. Jetzt kommt noch die Finalserie drauf, wenn wir davon ausgehen, ja, 4 oder 5, dann knacken die sogar die 90er-Marke. Also das ist schon unglaublich. Und jetzt, wo man direkt davor steht, merkt man eben, wie wahnsinnig dieses Back-to-Back sein wird. Klar, jetzt gab es tatsächlich mal sowas wie Pause, da beide Mannschaften ja in 4 Spielen ihre Halbfinalserien gewonnen haben. Also es war mal tatsächlich 3-4 Tage ohne Spiel. Ich glaube, die waren auch bitter nötig. Dennoch ist es wirklich, es ist schwer zu beschreiben. Es ist wirklich unglaublich belastend. Selbst als Außenstehender, glaube ich, ist es schon, man fühlt da mit den Spielern ein bisschen mit. Ja, aber ich glaube, die Jungs auf beiden Seiten werden Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch. Wie man so schön sagt, Spiel für Spiel. Und halt versuchen, die letzten drei Siege einzufahren.
Ja, jetzt spielt der Hauptrundenzweite gegen den Hauptrundenvierten. Moritz Heiber, mit dem hatte ich eine Diskussion auch über Twitter, der hatte gemeint, dass die Abschlusstabelle der nach der Regular Season verzerrt gewesen wäre. Da habe ich ihm zumindest bei den Euroleague-Teams zugestimmt. Dennis, wie siehst du die Sache? Zweiter gegen Vierter, war trotzdem zu erwarten, dass es Alba gegen Bayern dann im Finale ist?
Ja, das ist so nicht unerwartet, ne? Also das sind die beiden besten Mannschaften. Das sind zwei Mannschaften, die Deutschland in der Euroleague wunderbar repräsentiert haben, die den tiefsten Kader haben, die das größte Budget haben, das meiste Geld ausgeben. Da darf man nicht verwundert sein, wenn die im Finale aufeinandertreffen. Man darf eben auch nicht verwundert sein, wenn diese Mannschaften im Laufe einer Saison mit dieser hohen Doppelbelastung Euroleague BBL hin und wieder gegen hochmotivierte Gegner, die einmal die Woche spielen, auch ein Spiel liegen lassen. Ja, und das kann auch mal gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidat passieren. Oder das passiert eben mal gegen starke Oldenburger oder Ulmer oder Bamberger oder Ludwigsburger, die einfach deutlich weniger Belastung haben, und für die jedes Spiel am Wochenende einfach zum Teil eine höhere, Bedeutung hat als eben für München oder für Alba Berlin, die vielleicht an einem Freitagabend aus Baskonia oder Moskau zurückkommen.
Jetzt sind ja Fans auf beiden Seiten erwartet, also sind auch zugelassen, sowohl in Berlin, da war das ja schon während der Halbfinalserie so. Jetzt zum Finale ist es in München auch so. Ich glaube, in München sind es 1000 Fans, in Berlin soll es sich steigern bis auf 2000 Fans. Ich glaube, das macht dann keinen großen Unterschied. Robert, wie siehst du den Faktor der Fans? Wie groß ist der Einfluss auf den Ausgang dieses Finals möglicherweise?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es Einfluss hat. Vielleicht nicht auf den Ausgang, aber generell auf die Spiele. Also ich bin selber kein Profispieler, aber ich glaube schon, dass es einem schon nochmal einen Schub gibt, wenn von den Rängen Unterstützung kommt. Wenn einfach mal wirklich vielleicht ein kleiner Lauf gestartet wird und dann kommen die Trommeln, dann kommt der Applaus, dass einem das vielleicht auch nochmal über die Müdigkeit hinweg ein Stück pusht. Ich finde es auch gut, dass es jetzt auf beiden Seiten eben möglich ist und zugelassen wurde, um eben auch das Argument vielleicht der Wettbewerbsverzerrung in dieser Hinsicht ein bisschen rauszunehmen. Letztlich hat Alba Berlin den Heimvorteil, dadurch, dass sie sich eben in der Hauptrunde auf Platz 2 gespielt haben, dann ein bisschen konstanter waren als die Bayern, in der BBL zumindest. Ob es jetzt die Serie entscheiden wird, weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall cool, sowohl für die Leute, die in der Halle sind, als auch natürlich die Spieler, die aktiv beteiligt sind. Aber auch, glaube ich, für alle Fans und alle Zuschauer, weil ich finde, so ein Basketballspiel lebt ja auch doch viel von der Atmosphäre. Und wenn das jetzt wieder schrittweise zurückkommt, ist es zu den Finals natürlich umso schöner.
Ja, ich habe mich auch sehr drüber gefreut, als ich diese Nachricht gelesen habe. Auch bei Michael Körner übrigens, dem Kollegen von der Abteilung Basketball, der es ja getwittert hat. Wobei ich da ein bisschen schade fand, dass da kein einziges Lob kam und gesagt wurde, geil, wieder Fans, sondern da wurde nur von der Müdigkeit der Spieler gesprochen. Das sind für mich zwei Themen, die muss man einfach ein bisschen auseinanderhalten. Von daher, da fand ich den Tweet von Körny cool.
Mit Lob ist das ja so eine Sache in Deutschland. Ne? Aber ich, also aus Spielersicht, Ex-Spielersicht, kann ich auch nur bestätigen, was Robert gesagt hat. Gerade was die Motivation angeht, so spät in der Saison. Die Saison war schon verdammt lang. Wir haben das gerade angesprochen. Die war verdammt lang ohne Zuschauer. Das waren 80 plus Spiele, die einen Vorbereitungscharakter haben in der Halle. Ne? Vorbereitungsspielcharakter. Wo ein Anschreibetisch da ist, wo drei Schiedsrichter auch dankenswerterweise gekommen sind und noch zwei Wischer in der Ecke sitzen. Und dass man jetzt in den Finals da, auch wenn das natürlich überschaubar ist, ne, mit dann 2000 in Berlin beim zweiten Spiel und vielleicht 1000 in München, aber die Relation, und wenn man sieht, in welchen Hallen sie spielt, ist das, glaube ich, durchaus fair. Nichtsdestotrotz wird das alle Spieler motivieren, sowohl Heimspieler als auch Auswärtsspieler, wenn da ein bisschen mehr los ist als drei einsame Trommler in Ulm. Ne, das ist einfach, das reicht nicht. Ne? Oder zwei Fahnenschwenker. Da ist gut, wenn sich ein paar gelbe Trikots anziehen, 2000 Leute, wenn ein bisschen was los ist. Und das wird natürlich den Spielern helfen. Und das ist schon nicht zu unterschätzen, was das dann mit einem Spieler macht, der eigentlich keinen Bock mehr hat.
Ja, das wird ja auch so ein bisschen befürchtet, dass dieses Finale nur noch müde gegen müde ist. Erwartest du das auch so oder glaubst du, dass da auch der Einfluss der Fans nochmal ein bisschen mitspielt, dass die dann nochmal das allerletzte aus der Zitrone rausquetschen, aus der sauren?
Ja, genau so hat Marco Balli das ja gesagt. Wir gucken, wer was im Tank hat und vor allem, wer was noch rausquetscht. Darum geht's. Und da geht's natürlich dann auch um die Mentalität. Andererseits geht's um die deutsche Meisterschaft. Ne? Und so oft wirst du eben nicht oder hast du nicht die Chance als Spieler, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen. Ne? Und darum geht's. Mir ist das viermal geglückt. Damals war ich noch recht jung. Hätte ich irgendwie gewusst, dass es, beziehungsweise ich habe ein fünftes Mal noch in Belgien das auch das Finale gewonnen am Schluss. Da war ich schon erfahrener und wusste es wirklich auch zu würdigen, habe dementsprechend auch gefeiert und dementsprechend beschissen ging es mir am nächsten Tag. Aber das passiert nicht so oft, ja, dass man deutscher Meister wird, dass man Meister wird, dass man das letzte Spiel gewinnt. Insofern geht es um eine Menge. Na klar sind die müde, aber jeder Einzelne wird nochmal alles rausholen, inklusive Coaches, inklusive Staff, inklusive allen Auswechselspieler, die hinten auf der Bank vielleicht auch nicht so viele Minuten bekommen. Denn es geht um die Meisterschaft und es geht darum, dass entweder Alba oder Bayern am Ende der Saison oder Anfang der nächsten Saison dann da oben ein nächstes Banner in die Hallendecke ziehen können. Und das ist Motivation genug.
Robert, im Halbfinals oder in den Halbfinalserien haben wir schon ein gesunkenes Niveau erlebt. Wovon gehst du jetzt im Finale aus?
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir die Basketballfeste erleben werden, wie sie jetzt zum Beispiel in der Euroleague gespielt wurden, sowohl von Berlin als auch von den Bayern. Ich gehe von viel Kampf aus, von viel Defense, vor allem von Münchner Seite. Also ich glaube nicht, dass es die allerschönsten Spieler werden. Müssen sie aber nicht, weil es sind Finals und Finals sind immer spannend. Ein Punkt, den ich gerne noch ergänzen würde zu dem Faktor Zuschauer und Motivation, man darf auch nicht vergessen, Alba hatte jetzt schon ein oder zwei Spiele Zuschauer, die Bayern noch gar nicht. Es gibt Spieler bei beiden Clubs, die haben noch nie vor Fans gespielt, beziehungsweise nie vor den Fans dieser Mannschaft. Also es hat zum Beispiel noch kein Münchner Fan Trinchieri live in der Halle erlebt. Also das, glaube ich, wird die Motivation noch mal mehr fördern, um da vielleicht doch noch mal was rauszuhauen und eben, wie du gesagt hast, die Zitrone auszuquetschen. Das ist ja ein Punkt, darum geht es eigentlich seit Wochen und Monaten bei beiden Teams mit diesem Spielplan in der Euroleague. Alba hatte ja noch die Corona-Pause, ich glaube es war im Dezember oder kurz vor Dezember, wo sie dann ja quasi auch schon jeden zweiten Tag die Spiele dann nachholen mussten. Also da ging es ja auch schon darum, nochmal alles rauszuquetschen. Und das ist jetzt quasi ein Höhepunkt, wo es wirklich nochmal geht, jetzt das allerletzte rauszuquetschen.
Lass uns den Faktor dieser Back-to-Back-Spiele auch mal ein bisschen mit einbeziehen, was die Taktung der Spiele beziehungsweise auch, ja, also es wird ja immer noch zweimal in Berlin gespielt, dann zweimal in München, dann wieder einmal in Berlin, falls es ein fünftes Spiel gibt. Welche Drucksituation erzeugt es, Dennis, wenn Spiel 1 verloren geht, egal für welche Mannschaft?
Ich bin mir nicht sicher, ob da Druck ins Spiel kommt, denn mit dieser Taktung sind das ja rein theoretisch 5 Spiele in 7 Tagen. Da hast du, glaube ich, als Spieler, als Coach überhaupt keine Chance, dir darüber Gedanken zu machen, dass du eigentlich unter Druck bist, wenn du das erste Spiel verloren hast. Insofern glaube ich nicht, dass das ein großer Faktor ist. Ne? Also angenommen, Berlin sollte das erste Heimspiel verdatteln morgen und dann ist dieser Heimvorteil weg. 24 Stunden später, beziehungsweise nach dem Spiel sind es dann ja noch 21 Stunden später, bis man sich da ein bisschen sortiert hat und geduscht hat, kommt das nächste Spiel, der nächste Gegner, mit demselben Gameplan geht man da wieder rein und dann wird man dann versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, aber du gehst nicht da rein mit einem Gefühl, oh, ich habe jetzt Druck, der Rücken ist irgendwie zur Wand, weil wir vor 3 Tagen verloren haben und ich mir damit 2,5 Tage 72 Stunden lang Gedanken machen konnte und die Zeitung gelesen habe und der Coach mir ständig erzählt, dass wir unbedingt gewinnen müssen. Das wird nicht passieren. Ne? Das zweite Spiel kommt viel zu schnell. Am dritten Tag sitzt du im Zug oder im Bus und fährst da Richtung Süden, beide Mannschaften, und dann kommt auch schon wieder das nächste Spiel. Das wird abgespult. Eins nach dem anderen. Und der am zuerst drei hat, das können wir jetzt in 2 Euro gerne ins Phrasenschwein werfen, aber der zuerst bei 3 ankommt, der gewinnt das Ding und stemmt das Ding dann in die Höhe am Ende und freut sich. Aber ich glaube, so für Gefühle ist zu wenig Platz. A, können wir nicht mehr, ne? Körperlich sind sie am Ende, B, fehlt einfach die Zeit.
Wer ist für dich in dieser Zeit wichtiger? Der Videokoordinator, der die Nacht durcharbeitet und guckt, was man ändern kann, oder der Physiotherapeut, der alle durchklopft, dass am nächsten Tag irgendwie laufen können?
Ja, ich glaube, beide extrem wichtig. Natürlich ist es wichtig, körperlich, so gut es geht, am nächsten Tag wieder bereit zu sein. Und da ist natürlich die physiotherapeutische Abteilung gefordert. Andererseits, und heutzutage gibt es ja schon auch Mannschaften, ich glaube, Berlin ist da relativ weit vorne, die machen schon ein Live-Coding während des Spiels, da werden schon Spielzüge während des Spiels abgelegt, damit man in der Halbzeitpause vielleicht schnell 1, 2, 3 Spielzüge des Gegners, bei der man in der Verteidigung Probleme hat oder auch offensiv eigene Situationen gezeigt, wo man sieht, Bayern München, der Gegner hat da Probleme. Das kann man zum Teil dann schon in der Halbzeit ja machen. Und die Jungs sind schnell unterwegs mit ihren Fingern und ihren Programmen. Die werden natürlich dann auch viel zusammenschneiden, um am nächsten Morgen rund um das Shootaround, den Walkthrough am nächsten Morgen einfach nochmal an Details arbeiten zu können, das auch zu sehen, ohne viel Zeit auf dem Parkett zu verbringen zu müssen. Und insofern sind beide Abteilungen sehr gefordert in den nächsten 7 Tagen.
Robert, Andrea Trinchieri gilt ja als ein Meister der Anpassungen, wird zumindest so immer in vielen Gazetten formuliert. Wie groß siehst du die Möglichkeit, auch zwischen den Spielen für die Coaches überhaupt groß Anpassungen zu machen, durch verschiedene Matchups oder durch vielleicht anders gespielte Spielzüge?
Da stellst du die Frage wahrscheinlich mit mir an den Falschen. Ich glaube, da ist Dennis der Fachmann. Er hat es ja gerade schon erwähnt, er wird mit dem gleichen
Aber ich freue mich
reingehen.
Auf deine Antwort.
Das kann ich nur glänzen.
Vielleicht wird in Würzburg noch ein Co-Trainerposten frei, Robert. Deine Bewerbung.
Ja, ich glaube schon, dass beide Coaches da taktisch durchaus in der Lage sind, Anpassungen vorzunehmen. Vor allem Alba hat es ja jetzt gezeigt, wie sie mit Komachi die Zone jetzt immer mehr implementiert haben. Mal effektiver, mal weniger effektiv, aber das werden wir garantiert auch gegen die Bayern mal sehen, da bin ich eigentlich relativ sicher. Trinchieri hat die Möglichkeit, eben durch die überzähligen Ausländer da vielleicht noch einen Rotationsfaktor mit reinzunehmen. Er rotiert ja meistens auf den großen Positionen, also meistens sind es ja James Gist und JJ Johnson, die da tauschen, wobei jetzt auch in Spiel 4 Jalen Reynolds mal ausgesetzt hat. Das fand ich ganz interessant, ob das vielleicht nochmal ein kleiner Motivationskitzler war oder ob es taktische Gründe hatte. Ich glaube schon, dass beide da noch was in petto haben. Also ich glaube nicht, dass wir hundertprozentig die gleiche Strategie in Spiel 2 sehen werden, wie wir sie in Spiel 1 haben. Dennis, jetzt gern du. Kann man was ändern? Also ich meine, die Mannschaften kennen sich in- und auswendig. Sie haben das Pokalfinale vor kurzer Zeit gegeneinander gespielt.
Zweimal Liga, zweimal Euroleague.
Eben, also es gab schon 5 Spiele. Kann man wirklich noch gravierende Sachen ändern oder sind es Kleinigkeiten, wo man die Stellschrauben nochmal dreht?
Ja, ich muss ja natürlich auch auf dem Boden bleiben. Ich selbst habe noch keine Playoffs coachen dürfen, zumindest nicht auf BBL-Niveau. Ne? Da war Pro A schon das höchste der Gefühle und natürlich auch nicht mit solchen Kadern wie das Alba Berlin vor allem, die da, glaube ich, auch noch mehr verändern können, je nachdem, welche Verletzten da vielleicht auch zurückkommen. Oder nicht. Thiemann und Sigma müssen wir auch noch drüber sprechen. Und wie du es gerade schon perfekt gesagt hast, Bayern kommt da eher über die Rotation auf den Ausländerpositionen. Wann sollte Radosevic verletzt sein? Brauchen sie vielleicht sogar in allen Spielen alle 3 Großen, ne? Sowohl Gist als auch Johnson als auch Reynolds. Was bedeutet das dann für die anderen Ausländer? Kommt vielleicht noch ein Fontecchio, der frisch sein dürfte. Nicht Fontecchio, Entschuldigung. Wie heißt der Italiener von Bayern? Flaccadori, danke dir. Flaccadori, der frisch sein dürfte. Also da kann man so ein bisschen was verändern. Ne? Und auch die Tatsache, dass mit Robin M. Mays jetzt einer in den letzten 2 Spielen sich toll präsentiert hat, den vielleicht so vorher keiner auf der Rechnung hatte, weil er einfach Robin ist ein toller Spieler und ich verfolge ihn seit Jahren, versuche ihn seit Jahren ohne Erfolg zu mir zu holen. Plötzlich spielt er gut und ist in der Rotation drin und ist ja auch einer, der irgendwie so 1-3 alles spielen kann und er könnte auch mal den Ball vorbringen. Also ich glaube, da ist einfach, was die Spieler angeht, ist die Möglichkeit, ein bisschen was anzupassen. Wir wissen, wie Bayern München oder Alba weiß, wie Bayern München verteidigt und was zu tun ist, wenn plötzlich da geswitcht wird. Und Bayern wird wissen, was zu tun ist, wenn Komachi drin ist und Zone gespielt wird. Also da wird man, glaube ich, spieltaktisch relativ wenig machen, aber man könnte eben mit Spielerpersonal ein bisschen spielen und das sehe ich genauso wie du, Robert.
Ja, als Spielerpersonal werden wir gleich noch intensiver drauf eingehen. Lass uns die beiden Mannschaften mal ein bisschen auseinandernehmen. Robert, ganz allgemein gefragt, fangen wir mit Alba an, die waren höher gerankt in der Liga, von daher sind die Heimmannschaft und werden auch bei uns als erstes behandelt. Welche Vorteile siehst du bei Alba? Was zeichnet für dich ihr Spielstil aus über die Regular Season? Vielleicht auch irgendwelche Anpassungen jetzt über die Playoffs, die du beobachtet hast?
Ja, mir gefällt Alba Berlin der Stil generell gut, weil er eben sehr flüssig, sehr frei ist. Und ich habe immer den Eindruck, dass im Vergleich zu den Bayern Alba immer noch gut spielt, wenn sie nicht ganz an ihre 100% Intensität rankommen. Wenn sie vielleicht bei 90% sind, dann läuft der Ball immer noch gut, weil sie eben so ein eingespieltes Team sind, so eine Automatismen haben in der Offensive und eben viele Spieler die Verantwortung übernehmen können. Viele Spieler, die eben auch Gefahr ausstrahlen. Wenn man sich überlegt, mit Mauro Loh, Jason Granger, Peyton Siva, Marcus Eriksson auf der Guard-Position, das sind vier Spieler, die allesamt extrem gut Akzente setzen können. Selber als Scorer, aber eben auch als Assistgeber. Dann hat man mit Fontecchio auf dem Flügel einen Spieler, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ich habe es auch mal getwittert, mich erinnert er so vom Körperbau und von der Spielweise ein bisschen an Wladimir Lucic, weil er eben auch sehr, sehr viel kann. Dann, ich gehe davon aus, dass wir Luke Sigma wieder sehen werden auf der 4 in den Finalspielen. Sei mal dahingestellt, ob es schon im ersten ist, könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Und dann eben auch auf der 5 mit Komachi, mit Lammers, zwei völlig verschiedene Typen. Also sie sind sehr, sehr vielseitig. Sie können viele Aspekte des Spiels bedienen. Sie können eben Zone spielen, sie können Mann spielen. Sie können mit Lammers das Pick and Roll sehr, sehr aggressiv verteidigen. Mit Komachi spielen sie ja eher diese Drop-Defense, wo sich Komachi zurückfallen lässt, sie eher den Halbdistanzwurf abgeben. Also da ist es Alba sehr, sehr vielseitig. Und ich glaube, dass sie versuchen werden, diese Vielseitigkeit eben auszuspielen und ihre Waffen einzusetzen. Allen voran Marcus Eriksson, der ja, glaube ich, schon eine Waffe ist gegen die Bayern-Guards.
Alba spielt auf jeden Fall am besten, wenn sie schnell spielen. Gerade in der Transition sind sie die beste Mannschaft ligaweit, machen 1,5 Punkte per Possession, wenn sie im Fastbreak unterwegs sind. Das ist der beste Wert ligaweit. Glaubst du, mal wieder nochmal auf die Belastung zu sprechen zu kommen, Dennis, dass dieses schnelle Spiel von Alba eher förderlich ist in so einer Serie, weil du den Gegner totlaufen kannst oder eher hinderlich ist, weil es eben auch viel Kraft braucht und wenn der Gegner dich bremst, dann musst du erstmal noch was Neues einfallen?
Ja, ich habe auch überlegt, ob ich mir da nochmal verschiedene Zahlen, Prozente und so weiter rausschreibe, weil diese Statistiken im Grunde auch nicht lügen. Ne? Aber, jetzt kommt das große Aber, die Jungs gehen eben auf dem Zahnfleisch. Und ich bin auch ein großer Fan des Alba Basketballs, ne? So wie ihn Robert gerade beschrieben hat, dass sich der Ball sehr gut bewegt, dass man vor allem auch, glaube ich, in der Transition viele offene Dreier kreiert, frühe Dreier, die dann auch mit viel Selbstbewusstsein geworfen werden. In der Halbfinalserie habe ich natürlich auch beobachtet, wie die Offensive von Alba Berlin agiert gegen Ulm. Ob das immer noch alles so flüssig ist, ob das immer noch alles so schön ist. Und da muss ich sagen, nee, war es nicht mehr. Denn die Ballbewegung, die lebt ja auch davon, dass sich Spieler bewegen. Ne? Und wenn du müde bist, bewegst du dich einfach nicht mehr. Dann kannst du den Ball nicht so gut bewegen. Selbst die Ulmer, die Spielsysteme haben, wo Werfer wie Andy Obst oder Klepeis hat nicht gespielt, mit vielen Handoffs sich viel bewegen müssen, lange Strecken sich bewegen müssen, bevor dann irgendetwas passiert. Auch die Ulmer haben irgendwann gesagt, wir lassen den Scheiß sein, das macht keinen Sinn, das ist vielleicht der erste Angriff im Spiel oder irgendwann mal nach einer Timeout holen sie eins dieser Systeme raus, die uns alle so begeistert haben, die so Spaß machen, weil da so viel passiert. Im Halbfinale plötzlich waren die Systeme deutlich kürzer und man hat sich auf viel mehr Pick and Roll und schnelle Sachen verlegt. Und bei Alba Berlin habe ich da was Ähnliches beobachtet. Ne? Ich habe auch viele Würfe gesehen, die gingen dann von Fontecchio vor allem, jetzt habe ich den richtigen Italiener auf der richtigen Seite, die gingen dann rein von Eriksson dann in den Spielen nicht mehr unbedingt, wo ein Wurf genommen wird und vier Spieler zugucken. Vielleicht sogar rückwärts Richtung Mittellinie schon tendieren, also sprich komplett gänzlich ohne Offensiv-Rebounder. Das waren Würfe, wo, wenn er reingeht, super und dann ist das toll. Wenn er nicht reingeht, gar keine Chance für eine zweite Possession, für einen Offensiv-Rebound, weil einfach Leute weit weg vom Korb sind und gar nicht mehr diese Laufwege zum Teil machen konnten, wie sie für Alba Berlin auch gerade das Backdoor typisch sind. Ne? Und insofern glaube ich nicht, dass Alba Berlin dieses schnelle Spiel, vielleicht morgen im ersten Spiel, nach 4 Tagen Pause, dann in der ersten Halbzeit, ja, da erwarte ich ein schönes Spiel, auch von Bayern München. Das wird uns erinnern an die letzten, an vor 6 Wochen vielleicht. Aber spätestens ab, oder wahrscheinlich meine Vermutung, in der zweiten Halbzeit schon, wird es dieser Schwergewichtskampf in der 12. Runde fürs zweite Spiel und dann 3 und 4. Ich sehe nicht schwarz, aber das, was Nijadjelovic gesagt hat, es wird ein qualitätsarmes Finale, das er erwartet. Ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen. Weder Alba wird das Spiel durchziehen, das sie brauchen, noch Bayern München, die ja während der Saison auch noch in der Best of Five Serie gegen Mailand durch ihre starke Verteidigung eine zwingende Transition gespielt hat, eine furchteinflößende Transition gespielt hat. Da hat man ja Ettore Messina die Angst in den Augen gesehen, weil jedes Mal, wenn Mailand nicht schnell genug hinten war oder vorne den Ball verloren hat oder vorbeigeworfen hat, weil da mit 2 schnellen Pässen wieder Johnson vorne war, Reynolds vorne war, Lucic, und es hat jedes Mal gekracht. Das haben wir auch in der Halbfinale nur sporadisch gesehen. Ich glaube, das Spiel, was sie eigentlich spielen, werden beide Mannschaften so in der Finalserie nicht zeigen können.
Robert, was?
Das ist ein interessanter Punkt.
Ja.
Das ist das, worauf ich vorher raus wollte. Wenn ich glaube, dass beide Mannschaften eben nicht auf das Level kommen, das sie spielen können, glaube ich persönlich, dass Alba Berlin Vorteile hat. Seht ihr das ähnlich? Weil die Bayern, glaube ich, wirklich nur effektiv sind, wenn sie eben die Energie ganz oben halten können, in der Defense wirklich zupacken, Beton anrühren und dann eben ihre Punkte aus der Transition eben generieren können, wie man es in den Euroleague-Spielen gegen Mailand gesehen hat, wie man es in zahlreichen Spielen gesehen hat. Und bei Alba habe ich den Eindruck, wenn sie eben trotzdem nicht ganz hinkommen, läuft es immer noch verhältnismäßig gut, meiner Ansicht nach ein Stückchen besser als bei den Bayern.
Also ich habe da so ein bisschen den alten Basketballsatz im Kopf: Offense wins games, Defense wins championships. Und deswegen glaube ich eher, dass es einfacher ist, sich da nochmal voll reinzuwerfen und eher, das ist einfacher, glaube ich, auch mit einem niedrigeren Akkustand ein Game zu zerstören, als eins kreativ aufzusetzen. Und ich sehe die Berliner eher in dieser kreativen, in dieser schön spielenden Rolle und die Bayern eher in dieser zerstörenden Rolle, die eher die Defense im Fokus hat. Und ich glaube, es ist immer leichter, Defense zu spielen, als Offense zu spielen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für die Bayern besser laufen wird. Dennis, wie ist da deine Sicht?
Ich glaube, es wird auf die, Entschuldigung, ich da reingrätsche. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es wird auch auf die Tatsache ankommen, wie die individuellen Spieler, die individuelle Klasse der jeweiligen Spieler, und beide Mannschaften haben davon eine Menge, wer wann wie auftaucht. Also beide Mannschaften haben Spieler, die nicht an jedem Tag auftauchen. Also ein Fontecchio und ein Lucic, tolles Matchup, die sind irgendwie gefühlt immer da. Aber auf Bayern-Seite hast du einen DJ Seeley, der macht in einer 5-Spiele-Serie macht der ein richtig geiles, ne, mit 30 plus Punkten und wahrscheinlich noch ein zweites, wo er 21 macht. Ne? Und dann so der X-Faktor ist. Paul Zipser wird auch nicht 5 Spiele gut spielen, wenn es über 5 geht. Paul Zipser hat aber eins, wo er nicht zu stoppen ist. Ne? Und ähnlich wird das sein mit Baldwin. Der hat auch eins, wo 2 Dreier fallen und plötzlich ist alles sehr einfach für ihn. Und dann kommt er an seinem Mann vorbei und dann trifft er aus der Halbdistanz diesen wunderbaren Wurf und wird ein Spiel dominieren. Jalen Reynolds wird auch ein Spiel haben, wo er im Face-Up 20 Futter von der Baseline trifft, wo er im Offensiv-Rebound nicht zu halten ist, wo er dann mit seiner Schnelligkeit an den Leuten vorbeikommt und auch einmal dominieren wird und so ein Spiel gewinnen können. Ähnliches hat Alba Berlin. Du hast mit Mauro Loh einen, der 2 von den 4 Halbfinalspielen dominiert hat. Eins, weil er im Pick and Roll jedes Mal bis zum Korb gekommen ist mit seinem Richtungswechsel, mit seiner unglaublichen Schnelligkeit. Und das nächste, indem er, glaube ich, 5 Dreier getroffen hat. Die waren auch alle aus dem Pick and Roll. Das waren alles keine einfachen, die waren nicht wunderbar herausgespielt. Das waren Stepbacks, weil auch Berlin in den Phasen nicht mehr viel mehr eingefallen ist. Und da wird es wirklich darauf ankommen, wer kann wann dem Spiel so den Stempel aufdrücken, dass er das für seine Truppe entscheidet. Jason Granger ist auch so einer. Auch der kann, nicht in jedem Spiel, aber der wird auch 2 Spiele dominieren können. Und insofern glaube ich, wird da das, was wir so ein bisschen aus der NBA kennen, dass da so ein Shark-Making passiert, dass da Spieler Dinge machen, die es dann einfach auch braucht, um in einer Schlacht als Sieger vom Feld zu gehen. Ich glaube, das werden wir sehen. Und da bin ich gespannt, wer welches Spiel für sein Team gewinnen kann. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn Alba Berlin ihr Spiel spielt. Ich würde mich freuen, wenn Bayern München über die Verteidigung und Transition, wenn sie alles das machen könnten, was sie in den letzten 8 Monaten ausgezeichnet hat. Aber ich glaube tatsächlich, es wird nicht auf Hero Basketball, aber es wird darauf ankommen, wer kann in bestimmten Momenten seine individuelle Stärke so ausspielen, dass er eben verrückte Dinge trifft oder verrückte Aktionen macht und auch mal über ein Viertel lang überhaupt nicht zu verteidigen.
Jetzt haben wir über 2 Spieler noch nicht wirklich gesprochen, weil bei denen noch nicht sicher ist, ob sie spielen bei den Berlinern. Sigma Thiemann. Robert, wovon gehst du aus? Werden wir die beiden nochmal sehen in dieser Saison, vor allem jetzt im Finale natürlich?
Ich gehe schon davon aus. Also Johannes Thiemann hat ja vor dem Ulm-Spiel, also vor dem 4. Spiel der Ulm-Serie, ja vor dem Spiel scheinbar schon das komplette Workout mitgemacht, also vor dem regulären Warm-up, war dann auch im Halbzeitinterview sehr zuversichtlich, also das Grinsen bei der Frage, ob er denn für Mittwoch bereit sei, ich glaube, das war vielsagend. Also Johannes Thiemann erwarte ich zu Spiel 1 zurück. Bei Luke Sigma hält man sich noch ein bisschen bedeckter. Da kann ich es persönlich nicht einschätzen, wie der Stand der Dinge ist. Ich glaube aber auch, dass wenn wirklich nicht gravierende Gründe dagegen sprechen, wird er in den Finals spielen.
Luis Olindi, auch noch ein Faktor?
Da hieß es, glaube ich, die Saison sei rum. War mein Stand der Dinge, also habe ich jetzt keine weiteren Infos. Also mit Luis Olinde würd ich jetzt zunächst mal nicht rechnen.
Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen mehr Fokus noch auf die Bayern richten. Jetzt hatten wir Alba abgehakt. Was machen die Bayern stark aus deiner Sicht, Robert?
Verteidigen. Sie müssen über die Defense kommen, wenn sie Alba schlagen wollen. Letztlich hat man es im Pokalfinale gesehen. Da haben sie es eben geschafft, Alba ihr Spiel wegzunehmen durch ihre Defense und haben dann das Pokalfinale, das wahrlich kein schönes Basketballspiel war, am Ende gewonnen. Und das wird der Punkt sein. Die Bayern wissen auch, sie haben noch nie eine Playoff-Serie gegen Berlin verloren. Ich glaube, das hatte die BBL kürzlich auch gepostet. Das ist sicher auch ein Punkt, den man in der Spielvorbereitung vielleicht mal mitnehmen kann. Ich habe es hier gerade mal vor mir. Also 2013 war das erste Duell, das ging 3-0 an die Bayern. 2014 das Finale. Ging 3-1 an die Bayern, 2-15 Halbfinale, 3-2 für die Bayern, 2-17 im Viertelfinale schon 3-1, Finale 2-18, 3-2 und Finale 2-19, 3-0 für die Bayern. Also in Playoff-Serien haben die Bayern gegen Alba bislang noch nicht verloren. Ich als Coach, Dennis, bestärk mich gerne oder widerleg's. Ich würde sowas der Mannschaft schon zeigen, einfach um zu sagen, hey Jungs, wir können die schlagen, wir werden die schlagen und wir werden die nächste Meisterschaft nach München holen. Oder wiegt man eine Mannschaft daher zu sehr in Sicherheit? Weiß ich nicht.
Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das natürlich auch bei Bayern München genutzt wird. Ne? Auch vielleicht die Tatsache, dass, das sollte er denn spielen, Luke Sigma jetzt im Finalspiel nicht unbedingt immer seinen besten Ball gespielt hat. Ne? Und jetzt noch vielleicht 2 Wochen mit Verletzung raus gewesen, dann vielleicht ein bisschen Rhythmusprobleme. Weiß ich nicht, wie er da gegen physische Bayern sein Spiel macht oder nicht. Aber man kann das natürlich auch anders herangehen. Also man kann das auch für sich nutzen, wenn ich halt Alba Berlin bin. Also ich erinnere mich, klar, das ist ein bisschen was anderes, aber ich war Coach des All-Star Spiels national gegen international vor 4, 5 Jahren. Und ich da musst du sowieso nicht viel motivieren und es geht auch nicht darum, den perfekten Gameplan da und die Mannschaft richtig auf den Gegner einzustellen, die sollen Spaß haben. Aber das Einzige, was ich damals in der Kabine in Bamberg war, das an die Wand geschrieben war, dass international gegen national steht es in der Geschichte der All-Star Games in Deutschland 7-0. Ne? So, das habe ich da rangeschrieben. Sprich, es wird Zeit, ne, dass national endlich mal gewinnt. Ne? Und dann haben wir das auch gewonnen. Ob das der große Schachzug war, weiß ich nicht. Aber ich hatte das Gefühl, die Jungs hatten Bock, endlich mal zu gewinnen. Vielleicht auch Teil dieser Mannschaft zu sein, die endlich mal gegen die ganzen tollen Importspieler gewinnt, die zeigen will, dass wir auch Basketball spielen können und haben dann im letzten Viertel angeführt von einem wunderbaren Per Günther dann das Ding auch nach Hause gefahren gegen Trinkieri und seine Internationalen. Also man kann das auch nutzen, um quasi so ein bisschen die Motivation hochzuhalten. Es wird endlich Zeit, hier gegen diese roten, bösen Bayern auch mal in einer Serie zu
gewinnen. Mhm. Ja, das ist spannend. In Einzelspielen haben sie es ja schon oft geschafft, also ich erinnere mich da ans Pokalfinale in München, das glaube ich tut den Bayern ja immer noch weh, auch in der Bubble eben, also Berlin weiß schon auch, wie man in München und auch gegen München gewinnt.
Inwieweit kann das Spiel 5 gegen Mailand jetzt in der Euroleague beispielsweise oder diese tolle Euroleague-Saison mit diesem Finale ausschlaggebend sein jetzt für die Bayern, also mit dem Finale im 5. Spiel, wo sie dann verloren haben, oder vielleicht auch das gewonnene Pokalfinale gegen Alba direkt, inwieweit spielt das eine Rolle?
Ich glaube, das ist eine Rolle. Spielt das?
Ja. Mach du, Robert.
Gerne, Dennis. Nee, ich glaube, dieses Stahlbad Euroleague wird ja oft viel zitiert und ich glaube schon, dass sich das auszahlen kann, diese Erfahrungen, eben diese Spiele gehabt zu haben. Nicht nur die Playoff-Spiele gegen Mailand, auch die Spiele am Spieltag 32, 33, das Spiel gegen Kaunas, das du eben gewinnen musst und du hast es gewonnen. Und ich finde, das hat man auch die vergangenen Jahre gesehen, als Bamberg noch in der Euroleague gespielt hat. Die haben da vielleicht oft empfindliche Niederlagen hinnehmen mussten, wo es im Kampf um die Playoffs ging. Das hat sich dann in die BBL-Playoffs später aber wieder ausbezahlt. Also das kann für die Bayern schon ein Pfund sein, wobei natürlich auch Alba in der Euroleague tolle Siege geholt hat. Ich erinnere mich da an verschiedene Auswärtssiege, zum Beispiel in Athen. Da muss man erstmal auf diese Art und Weise gewinnen.
Ja, wie siehst du das Thema, Dennis?
Ich glaube auch, dass beide Mannschaften für sich da das Positive der vergangenen 8, 9 Monate nehmen können, herausziehen können und für sich nutzen können, was Motivation angeht, was das Gefühl angeht, mit dem ich in so eine Serie reingehe. Natürlich München, diese 5-Spiele-Serie gegen Mailand, all diese tollen, engen Spiele, die sie gewonnen haben, der Euroleague, um überhaupt da erst hinzukommen, diese großartige Saison, dann das Pokalfinale gegen Alba Berlin, die da vielleicht so ein bisschen favorisiert reingegangen sind, nachdem München da ja eher so reingestolpert ist, über Ulm und eigentlich schon raus war. All das kann motivierend sein. Andererseits hat Alba Berlin eben auch bei München schon mit, glaube ich, 30, 35, 40 Punkten gewonnen. Das war ja auch dieses historische Ding zum Ende der Saison irgendwann mal und hat gezeigt, dass sie in München gewinnen können und hat eben auch eine das vergisst man ja auch, eine tolle Euroleague-Saison gespielt, ne? Und wirklich auch begeisterten Basketball gespielt. Und ich glaube, die können das beide für sich nutzen. Und Stefan Koch hat das zuletzt so schön gesagt, beide Mannschaften haben es gelernt, über die Saison auf der Felge über die Ziellinie zu fahren. Und das wird eben genau so, glaube ich, auch jetzt in den Finals passieren. Und irgendeine Mannschaft wird da auf drei Rädern und mit der Felge eben da zuerst eintrudeln.
Auch bei den Bayern müssen wir ganz kurz über das Personal, gerade über das verletzte oder angeschlagene Personal sprechen. Paul Zipser hat in Spiel 4 nicht gespielt, Leon Radojevic ist umgeknickt, Šiško war angeschlagen, Čedović kommt nach einer Verletzung zurück, spielt da wieder, jetzt zuletzt wieder ein paar Minuten mehr. Robert, hast du da irgendwas aus München genauer mitbekommen, was den Hintergrund angeht und ob vielleicht wir den einen oder anderen nochmal sehen oder auch nicht sehen werden?
Ja, die Bayern halten sich da wie die Berliner natürlich auch bedeckt. Da will man sich nicht in die Karten schauen lassen. Die Aktion von Leon Radosevic sah wirklich nicht gut aus. Da klang Andrea Trinchieri auch direkt nach dem Spiel auf der Pressekonferenz schon arg bedrückt. Also das sah nicht gut aus und hörte sich dann auch im Nachgang nicht gut an. Das, glaube ich, wäre ein ganz, ganz herber Verlust. Bei Paul Zipser, er hat zwar nicht gespielt, aber man hat ihn dennoch in den Kader genommen. Also gehe ich davon aus, dass es nicht so schwerwiegend ist, weil wenn es so schwerwiegend gewesen wäre, hätte man natürlich auch einen frischen David Krämer zum Beispiel in den Kader nehmen können. Also daher glaube ich, dass man Zipser schon wieder sieht, auch Šiško, davon gehe ich fest aus. Der, glaube ich, kam in dem Spiel sogar noch mal kurz zurück aufs Feld. Aber die Personalie Radosevic ist in mehrerer Hinsicht total interessant und wichtig für die Bayern. Erstens, weil er extrem gut in Form war. Also er hat auch offensiv jetzt wirklich Akzente setzen können, hat den Dreier gut getroffen, traut sich da immer mehr zu. Defensiv hat er enorme Qualitäten, das ist klar, weil er eben im Switch auch kleine Leute vor sich halten kann. Das wäre der sportliche Aspekt. Aber wenn wir auf das Spieltaktische schauen, wenn jetzt ein Leon Radosevic ausfällt, Dennis hat es vorher anklingen lassen, fällt dir dein einziger deutscher Bigman raus. Das heißt, du musst überlegen, ob du vielleicht auf der Ausländerposition was änderst und mit allen drei ausländischen Bigmen, also mit Johnson, Gist und Reynolds spielst. Dafür musst du auf den Guard-Positionen aber wieder jemand rausnehmen. Und das, glaube ich, ist dann schon schwierig, weil Lucic ist sowieso gesetzt. Ich denke, dass auch Baldwin und Šiško gesetzt sind. Und dann träfe es vermutlich einen DJ Seeley, wenn man alle drei ausländischen Bigmen reinnehmen kann. Und über die Rolle von DJ Seeley, dass der jederzeit mal ein 30-Plus-Spiel raushauen kann, haben wir schon gesprochen. Also daher, glaube ich, ist die Verletzung von Radosevic, sollte er denn ausfallen für die Bayern, wirklich ein kleines Problem.
Ja, und diese Radosevic-Verletzung ist für mich auch so ein Indikator dafür, wie anstrengend, wie ermüdend diese Saison ist, weil ich glaube, wenn das irgendwann zu Beginn der Saison passiert, das passiert mal, dass du umknickst, dass du ein Mitspieler warst in dem Fall sogar, auf den Fuß springst, aber ich glaube, am Ende nach 80-Plus-Spielen, die du schon gemacht hast nach so einer Saison, ist dann halt die Muskulatur auch nicht mehr so, dass sie dich da nochmal, oder auch die Reaktionsfähigkeit deines Körpers nicht so, dass sie dich da abfangen kann. Und das ist natürlich dann das Problem einer solch langen Saison. Das ist halt natürlich jetzt auch noch im Spiel passiert, sodass man es auch noch genau gesehen hat, was da passiert ist. Ich muss ja da immer weggucken bei sowas. Ich glaube, jeder Basketballer, der mal umgeknickt ist, der so eine Situation sieht, der kneift die Augen zusammen. Aber Leon Radosevic ist ein gutes Beispiel dafür, wo ich jetzt hin möchte gerne mit euch. Die Rolle der deutschen Spieler, denn das war auch eine User-Frage, die wir reinbekommen haben. Dennis, wie groß siehst du die Rolle der deutschen Spieler auf den Ausgang der Serie?
Ja, Leon Radosevic wäre ein unglaublicher Ausfall. Ich sehe das ganz, ganz genauso wie Robert. Das hat er schon toll beschrieben. Der ist hinten der Verteidigungsanker, der den Laden da im Griff hält, der eine große Verantwortung und auch Erfahrung da hat, der dann auch mal ein taktisches Foul macht, der auch mal einen wehtut und eben auch in den letzten Wochen regelmäßig oder zumindest im Halbfinalserie mal von außen den einen oder anderen Dreier reingeworfen hat und dann auch beim offensiven Rebound natürlich präsent ist und da auch immer wieder eine zweite Chance für sich oder andere generiert. Das wäre ein herber Ausfall, denn dann hast du eben noch Paul Zipser, von dem wir ausgehen, dass das Knie mitspielt und er gesund ist, und eben Robin Amaze Und dann ist es auch schon Mihajlovic, der nach einer langen Verletzung auch noch nicht im Rhythmus ist. Und das sind die drei, mit denen Bayern München spielen kann, deutschen Spielern. Das sind die drei, die auch eine Qualität mitbringen und während der Saison gezeigt haben, dass sie auf dem Niveau eben spielen können und wie stark sie auch sind. Robin Emeich erst zuletzt, aber ich glaube, das war der richtige Zeitpunkt, denn ihn werden sie brauchen. Und ich glaube, da hat Alba Berlin ganz eindeutig die größere Auswahl. Gerade auch was die Rollenspieler angeht. Also ein Malte Delo, der da reingeht und hart verteidigt und auch mal einen Guard aus dem Spiel nehmen kann mit seiner Länge und seinen schnellen Beinen. Zuletzt hat er jetzt mal zwei einfache in der Transition liegen gelassen, aber normalerweise kann man sich da auf ihn auch vorne verlassen, dass er die einfach macht. Hier mal ein Backdoor, da mal ein Fastbreak und mit Tim Schneider einen, der immer einen Dreier reinwerfen kann, der das Selbstvertrauen hat, auch das grüne Licht immer zu werfen, zu dürfen. Und das sind so die Rollenspieler. Und dann hast du natürlich, wenn Johannes Thiemann wiederkommt und Maodolo und vor allem Nils Giffey, der für mich der wahrscheinlich beste deutsche Spieler in der Liga ist, weil er einfach keinen Fehler macht, weil er konstant ist, weil er immer da ist, weil er abliefert und einfach auch so im Schatten von Luke Sigma, quasi die deutsche Version von Luke Sigma, so für mich irgendwie habe ich das Gefühl, der kommt immer ein bisschen zu kurz, aber eben da wirklich auch extrem viel Qualität auf Seiten von Alba. Und ich glaube, wenn es um die Deutschen geht, um die Rollenspieler, um den Impact der Deutschen, da sehen wir, glaube ich, alle Alba ein Stück weit vorn.
Ja, Jonas Matisse kann man auch noch vergessen. Der hat ja auch nicht gespielt die letzten Spiele. Weiß auch nicht, ob er fit genug ist, in die Finals zu gehen. Robert, wir haben über die Spieler gesprochen, wie groß der Impact ist. Was glaubst du, wird das serienentscheidend werden aus deiner Sicht?
Ich kann mir das schon gut vorstellen, weil eben die Bayern den Impact der deutschen Spieler brauchen. Ich glaube, vor allem Nihajlovic hat es gut getan, dass er jetzt mal auch im letzten Spiel wieder einen Dreier getroffen hat, von Šiško gut eingesetzt wurde, einfach um wieder Selbstvertrauen zu bekommen. Und die Bayern haben eben, wie besprochen, wenig Auswahl an deutschen Spielern aktuell, vor allem jetzt mit der angeschlagenen Situation von Radosevic.
Die müssen quasi funktionieren, meinst du auch?
Die müssen funktionieren. Bei Alba ist es vermutlich, eben aufgrund der größeren Breite, vielleicht mal kein Weltuntergang, wenn jetzt Maodolo oder Nils Giffey oder Johannes Thiemann, wenn er zurückkommt, nicht ihr allerbestes Spiel machen. Ich glaube aber, dass zum Beispiel Paul Zipser bei Bayern wirklich als einziger wirklich großer Spieler, der dann auch viel auf der 4 vielleicht spielen wird, weil er da eben auch Shooting mitbringt, der muss dann liefern. Vor allem, weil die Bayern auf groß relativ wenig Shooting haben. Also ich sehe auch Alba in der Breite da auch wirklich vorne. Und ich glaube, die Bayern hängen mehr von den deutschen Spielern ab, als es Alba Berlin tut. Beziehungsweise von der Performance einzelner deutscher Spieler.
Ja, also es wird eine sehr, sehr interessante Serie. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Dennis. Wenn wir nochmal ganz kurz ein letztes Mal aufs Halbfinale zurückblicken. Glaubst du oder bist du der Überzeugung, dass Bayern und Alba, ich sag mal, Verletzungen besser kompensieren können als Ulm oder Ludwigsburg beispielsweise?
Das bringt ja der Kader mit. Ne? Also bei Ludwigsburg hat man, glaube ich, gesehen, wie wichtig ein Jordan Halt in dem System ist. Und wenn der einmal nicht gespielt hat, ich glaube, das war so das Spiel, auch wenn es hinten raus nochmal enger wurde, wo Ludwigsburg mit am wenigsten in meinen Augen das Ludwigsburger Spiel gespielt hat. Und wäre ein Jalen Smith ausgefallen, dann können wir uns das Ludwigsburger Spiel gar nicht vorstellen. Das bringt aber dieser Euroleague-Kader mit, wenn du zwei Saisons parallel spielst. Ne? Einmal die 34 Spiele der BBL und nebenher nochmal 34 Spiele in der Euroleague. Dann brauchst du nicht zwei Mannschaften, aber dann brauchst du eineinhalb Mannschaften. Also du brauchst einen Kader von 16 Spielern, mindestens eher 18, die alle auf dem Niveau spielen können. Dann brauchst du eben ungefähr 8 Ausländer, so wie das die Bayern, glaube ich, auch haben. Vielleicht sind sie sogar bei 9. Und im Idealfall auch nochmal 6 bis 8 Deutsche, die auf dem Niveau spielen können, weil du einfach mit Ausfällen rechnen musst. Du musst mit Ausfällen auch dann in einer Playoff-Serie während den Playoffs in der Postseason musst du mit rechnen. Und dann hilft es, wenn du da Jungs hast, die während der Saison immer wieder in der Rotation waren, die ihre Rollen kennen, die mit Selbstvertrauen auftreten und dann dementsprechend auch spielen werden. Und dann kommt eben bei Alba Berlin hinten raus, kommen andere Spieler, die vielleicht nicht die größere Qualität oder das größere Talent haben als ein Jason George zum Beispiel bei Bayern München. Aber das sind eben Jungs, die Minuten gespielt haben, die in den letzten Jahren schon Minuten gespielt haben. Delo, Schneider, Matisek. Und das kann dir natürlich helfen. Und natürlich bist du als, wenn du dick aufgestellt bist mit einem dicken Kader, ist es natürlich deutlich einfacher, auch Verletzungen zu kompensieren.
Jetzt werden die kommenden Spielzeiten ja auf jeden Fall nicht weniger Spiele haben für Alba und für die Bayern. Wenn sie weiter in der Euroleague spielen, werden sie trotzdem 68 Hauptrundenspiele haben, also sowohl in der BBL 34 als auch in der Euroleague. Das Einzige wäre, dass das Ganze ein bisschen entzerrt wird durch mehr Zeit einfach. Glaubst du oder siehst du da, wie sollen wir sagen, Verbesserungspotenzial oder siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, das besser zu machen wie diese Saison, weil die 90 Spiele werden sie trotzdem voll machen, nur halt vielleicht mit einem Monat mehr Zeit, aber ich sehe jetzt da nicht den Monsterfaktor, der das verbessert aus meiner Sicht, oder Dennis?
Na, das erste Spiel ist terminiert für den 24. September, glaube ich, das ist der erste Spieltag, oder 22. bis 24. September. Das ist deutlich früher als zum Start in diese Saison, in diese Pandemiesaison. Dazu kommt, dass wir langsam diese Pandemie in den Griff bekommen, dass wir wissen, damit umzugehen, dass damit zu rechnen ist, dass es da auch deutlich weniger Spielausfälle gibt. Ich glaube, in der nächsten Saison wird das entzerrt. Was ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, ist, ob es wieder diese wunderbare Nationalmannschaftsfenster gibt oder nicht. Weiß das einer von euch beiden?
Ich glaube, sie sind geplant, dass sie, glaube ich, beibehalten werden, ja, soweit ich weiß.
Die braucht kein Mensch, aber auch da verliere ich natürlich den Überblick. Demnächst, weiß ich, kommt die Qualifikation für Olympia. Aber es gibt Qualifikationsspiele für eine EM, die man selbst austrägt. Es gibt Qualifikationsspiele für Weltmeisterschaften, die irgendwann stattfinden. Und zuletzt bin ich in Gesprächen, weil ich natürlich auch auf der Suche nach Spielern bin, von europäischen Nationalspielern, die in diesem Sommer Vorqualifikation für eine Weltmeisterschaft, von der ich immer noch nicht weiß, wann sie stattfindet, spielen müssen. Also und dann diese Nationalfenster, da ist schon viel Unruhe insgesamt. Früher war nicht immer alles besser, weil zu meiner Zeit, am Anfang meiner Zeit, war das genauso mit diesen Fenstern im November und Februar. Dann haben sie irgendwann gesagt, das ist alles Unsinn. Lass uns den Sommer frei halten für die Nationalmannschaft. Und da wurde entweder qualifiziert oder eben an einem Turnier teilgenommen. Das hat es mir einfacher gemacht. Und ich glaube, das würde auch in diesen komplizierten Zeiten mit Fieber und Euroleague und diesen ganzen, was da so dieser Suppe, die da gekocht wird und die irgendwie nicht so richtig so richtig schmeckt allen, würde das, glaube ich, einfacher machen, wenn man da zumindest diese Nationalmannschaft aus der Saison, sprich von Mitte August, wenn es losgeht, bis Mai zu den Playoffs, Mitte Mai, wenn man die da raushalten könnte. Aber müssen wir einfach mal abwarten, was passiert. Erstmal gut, dass wir Ende September loslegen, dass es kein Testballon, Pokalturniere, Pokalspiele braucht, um dann in die Saison zu starten. Wir werden Ende September starten und dementsprechend wahrscheinlich auch deutlich entzerrter und vielleicht auch eine Woche früher in die Playoffs können.
Ja, jetzt haben wir dich gerade schon da, deswegen fragen wir dich einfach. Wir hatten eigentlich vor, das in einer anderen Sendung nochmal zu besprechen. Dieses vorolympische Qualifikationsturnier, wo auch Team Deutschland natürlich antritt. Glaubst du, dass die BBL sich mit diesem eng getakteten Fenster hinten raus, vielleicht auch dem Verzicht auf Best-of-Three-Serien, damit vielleicht auch für die Nationalmannschaften ein Ei gelegt hat, weil die damit die Spieler sehr viel müder sind in diesem vorolympischen Qualifikationsturnier zum Beispiel?
Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema. Gerade auch diese Best-of-Three-Nummer in einem Viertelfinale. Werdet ihr da Fan von oder nicht? Also es ist, die Russen machen das, die Türken machen das, in Spanien passiert das. Ich als aus Spielersicht damals sowieso schon, aber aus Trainersicht, wenn du Erster gegen Achter im Viertelfinale hast, du hast einen schlechten Abend, verlierst das erste Spiel zu Hause. Na, aus irgendeinem Grund. Nimm das Spiel Berlin gegen Ulm. Erstes Halbfinale. Berlin hatte das doch über 37 Minuten im Griff. Plötzlich haben sie vergessen, den Sack zuzumachen und du verlierst. Dann stehst du also richtig unter Druck. Druck war so ein bisschen das Thema am Anfang des Podcasts. Aber dann stehst du richtig unter Druck, wenn du nach Ulm musst und vor 6.000 verrückten Fans dieses zweite Spiel gewinnen musst, um als Erster überhaupt eine Chance zu haben, noch ins Halbfinale zu kommen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das gut finde. Andererseits wird das praktiziert und das bedeutet natürlich, dass man schneller in den Halbfinals ist. Andererseits in Russland, in der Türkei, in Spanien, da fängt man jetzt erst mit den Halbfinals an. Die sind noch hinten dran im Vergleich zu Russland, Türkei. Ist man vielleicht eine knappe Woche hinten dran. Insofern, ich glaube, dass das irgendwie okay ist, so wie es ist. Aber ich bin natürlich auch gespannt, wer dann bei dem Qualifikationsturnier A, gesund, B, fit, dann auftaucht in der Hoffnung, dass wir eine Mannschaft haben, die da eine echte Chance hat. Aber auch da ist, glaube ich, die Playoffs in der BBL sind da, glaube ich, eher eine untergeordnete, spielen eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, das wird ja eher spannender sein, wer von den ganzen NBA-Spielern, die wir haben, im Endeffekt bei der Nationalmannschaft auftaucht, weil außer Maxi Kleber sind, glaube ich, alle Free Agents. Und wenn du Free Agent bist, dann wirst du generell so beraten, dass es vielleicht nicht clever ist, jetzt irgendwo Basketball zu spielen, wo man sich verletzen könnte. Denn da warten ein paar Millionen die nächsten Jahre oder eben auch nicht. Insofern, ich glaube, da wird mehr davon abhängen, wer kommt von der NBA, wer hat Bock und wer ist da am Start und klebt sich den Adler auf die Brust. Mhm.
Ja, und Maxi Kleber kann, glaube ich, höchstwahrscheinlich auch nicht spielen, weil er mit Achillessehne-Problemen in den Playoffs zu kämpfen hatte. Also sieht da nicht so gut aus. Ja, aber cool. Danke für den Insight auf jeden Fall noch dazu. Dazu machen wir dann, glaube ich, auch nochmal eine Sondersendung vor dem vorolympischen Qualifikationsturnier, um das dann nochmal genauer zu beleuchten. Zurück zu dem Finale jetzt, zu den anstehenden Finals. Wir haben vor den Playoffs gewettet und ich würde sagen, wir wetten jetzt auch nochmal eine Runde, oder? Robert, was glaubst du, wie geht's aus am Schluss? Wer wird deutscher Meister und wie?
Es ist so schwierig. Ich tue mich echt total hart, eine Prognose abzugeben, weil es so viel Unwägbarkeiten gibt auf beiden Seiten.
Du musst auch kein Geld setzen. Es geht nur um die Ehre.
Wir hatten letztes Mal ja auch schon keinen Wetteinsatz. Gott sei Dank aus meiner Sicht. Obwohl, ich lag ja wie Dennis bei Ulm-Oldenburg daneben. Da hast ja nur du Ahnung gehabt. Ja, ich könnte mir fast vorstellen, dass es in Spiel 5 geht. Also irgendwie glaube ich, dass beide Mannschaften ein Auswärtsspiel gewinnen. Ich glaube, die Bayern holen eins der ersten beiden in Berlin. Glaube aber auch, dass Berlin dann in München eins klaut. Boah, und Spiel 5. Wenn ich tippen muss, würde ich sagen Alba in 5.
Alba in 5. Und du, Dennis?
Ich weiß es auch nicht. Das ist wirklich, es ist so schwer. Ich hoffe, dass die Jungs, die jetzt an den Start gehen, gesund durchkommen. Ich hoffe für die Fans, dass das gute Spiele werden, dass sowohl Alba wie auch Bayern so ein bisschen an die tollen Leistungen anknüpfen können, dass wir Spaß haben an diesen Spielen, dass auch die Spieler selbst und auch die Fans in der Halle Spaß haben. Das wäre mir wichtig, aber ich tue mich ja fast noch schwerer als Robert da einen Sieger zu tippen. Am liebsten würde ich 3-0 für Kreisheim tippen, aber Kreisheim ist irgendwie nicht dabei. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, Alba ist eine Nasenlänge vorne, aber dieses Gefühl hatte ich eben auch bei Oldenburg gegen Ulm, da lag ich eben auch falsch in der Viertelfinale-Serie. Insofern wird es wahrscheinlich Bayern machen 3-1, aber Trotzdem tippe ich auf Alba und strippe auch auf dieses fünfte Spiel und dann gewinnt das Alba irgendwie. Aber ich bin mir da alles andere als sicher und habe da auch nicht das beste Gefühl. Und wie gesagt, würde mich sehr freuen, wenn beide Mannschaften da noch eine tolle Serie hinlegen und vor allem alle da auch eine Portion Spaß bei haben.
Ja, so ein fünftes Spiel würde mir auf jeden Fall auch schmecken. Ich denke allerdings, und da bleibe ich wieder bei dieser alten Basketballweisheit, dass Defense die Championships gewinnt. Ich tippe auf die Bayern in 4 Spielen, also 3-1 werden es die Bayern holen. Falls es nicht so sein sollte, falls ihr recht behaltet, dann lade ich euch gerne auf ein Bier ein.
Kommen wir nächste Saison zu einem Heimspiel nach Würzburg.
Genau, so machen wir es.
Da würde ich mich sehr freuen.
Super, Jungs, ich danke euch ganz herzlich. Danke, Dennis, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und danke natürlich auch dir, Robert, wie immer. Und wir
super, hat viel Spaß gemacht.
Ja, mega. Und wir wünschen natürlich viele spannende Spiele. Hoffentlich gibt es ein fünftes und ein tolles Finale mit wenigen Verletzungen. Genießt es, liebe Zuhörer. Es sind die letzten Spiele in der BBL für dieses Jahr. Ihr hört uns aber danach dann nochmal, versprochen. Bis dahin, macht's gut. Hier war Postgame. Powered by Big.